diesen Geist, dass man gemeinsam miteinander besser und stärker wird, den habe ich nicht aufgegeben. Und an dem kämpfe ich nach wie vor.
Willkommen zu Headhunter Insights. In diesem Podcast dreht sich alles um Leadership, die den Unterschied macht. Freuen Sie sich auf Insights eines Headhunters und spannende Gäste, die exklusive Einblicke aus den Chefetagen deutscher Unternehmen mitbringen. Das ist Headhunter Insights.
Herzlich willkommen zu Headhunter Insights. Ich bin Jessica Sander und freue mich sehr, heute zusammen mit Dr. Jörg Schwall durch die Folge zu führen. Hallo Jörg.
Hallo Jessica, ich freue mich auch.
Und wir sprechen heute über eine Branche, die seit Jahren in Bewegung ist, mit vielen Höhen, aber auch mit vielen Tiefen, die man wirklich spürt in der Bauindustrie. Und unser Gast ist seit über 20 Jahren mittendrin, als Unternehmer, als Gestalter und als jemand, der diese Branche nicht nur begleitet, sondern aktiv mitprägt. Er führt eines der großen familiengeführten Bauunternehmen in Deutschland in dritter Generation, Wolf und Müller, rund 2200 Mitarbeitende, 25 Standorte und ein Jahresumsatz von rund 1 Milliarde Euro. Sein Großvater hat den Grundstein gelegt, sein Vater hat das Unternehmen in der zweiten Generation geprägt und weiterentwickelt und er führt es heute durch eine Phase, in der sich die Branche an vielen Stellen neu aufstellen muss. Und was ich ganz besonders finde, er steht nicht nur für seine Projekte, sondern sehr sichtbar auch für Haltung, für gesellschaftliche Verantwortung als Familienunternehmen und für die Frage, was Bauen im Kern bedeutet, nämlich Lebensräume schaffen. Und das zeigt sich auch außerhalb von Deutschlands, nämlich engagiert sich nicht nur finanziell, sondern packt wirklich selbst mit an, zum Beispiel in Kenia, wo es um sicheren Wohnraum, Ausbildung und konkrete Hilfen vor Ort geht. Und genau darüber sprechen wir heute, über Führung in anspruchsvollen Zeiten, über Standardisierung und Digitalisierung, über Kooperation statt Dauerkonflikt und darüber, wie man Menschen gewinnt und hält, wenn eine Branche sich so stark verändert. Ich freue mich sehr, dass wir heute bei ihm sein dürfen. Herzlich willkommen, Dr. Albert Dörr. Schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, vielen Dank, Frau Sander, und herzlich willkommen, auch Herr Dr. Schwall. Schön, dass ihr beiden heute da seid. Ich habe mir eben, während Sie vorgetragen haben, überlegt, ich nehme Sie ab sofort immer mit zur Firmenvorstellung, weil besser könnte ich es auch nicht machen. Und insofern herzlich willkommen und ich freue mich auf Wiedersehen, wenn wir die Firma vorstellen dürfen.
Perfekt. Ja, möchte ich gleich mal anschließen. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute hier bei Ihnen sein dürfen, weil Sie werden nicht nur 90 Jahre alt, sondern Sie schaffen es, gegen den Marktstrom zurzeit zu wachsen, also gegen den Markttrend. Jedes Kind weiß mittlerweile, dass die Baubranche nicht gerade prosperiert. Und Sie sind auch noch mehrfach ausgezeichnet für ein sehr gutes Management, für Innovation und für Qualität. Also wer soll es besser wissen, wie es geht, wenn nicht Sie? So, deshalb meine erste Frage zum Einstieg, eine uns liebgewonnene Frage, nicht wahr, Jessica? Was beschäftigt Sie aktuell besonders beruflich, wenn Sie mögen, natürlich auch privat?
Also ich fange mal mit privat an. Wir sind am Wochenende auf 2 Hochzeiten von lieben Freunden eingeladen und es gibt einen schönen Satz, 2 Hochzeiten, auf 2 Hochzeiten zu tanzen. Mhm. Also das darf ich jetzt morgen erleben, heute und morgen. Da sind wir sehr gespannt und aufgeregt, natürlich da Teil der Hochzeitszeremonien sein zu dürfen. Ansonsten, die Kinder sind fleißig im Sport. Die Große hat einen spannenden Wettkampf letztes Wochenende erst gewonnen und wir nehmen uns da dann doch auch die Zeit, da sehr zu begleiten, wenn solche Veranstaltungen auch sind. Das vielleicht privat, nicht gesamthaft, aber ein kleines Spotlight. Sie haben ja gefragt, gerade.
Genau.
Beruflich ist es eigentlich eher so ein bisschen langweilig. Seit 2005 in die Firma kommt, erlebe ich eigentlich nichts anderes als Veränderungsprozesse. Insofern ist das berufliche Leben nicht langweilig. Alles andere als, aber dass Veränderungen an der Tagesordnung stehen, das ist jetzt nichts Besonderes. Und wenn man weiß, in unserem Sektor, wir sind ja schon so aufgestellt, dass wir mit Veränderungen umgehen müssen, umgehen dürfen, weil doch vieles entlang der Bearbeitung von Projekten sich auch nochmal verändert. Dann ist das durchaus auch eine Kernkompetenz, die unserem Sektor gut zuzuordnen ist. Und das beschäftigt mich, mit Veränderungen umzugehen, seit Jahr und Tag. Vor allem vor dem Hintergrund, die, die aus dem Sektor kommen, werden wissen, was ich meine, wenn ich sage, wir leben ja immer noch sehr stark in einer Unikate-Welt. Und wir haben uns als Firmengruppe auf die Fahnen geschrieben, irgendwo aus der Unikate-Welt raus in eine prozessorientierte Organisation sukzessive immer mehr zu gehen. Und das bedingt natürlich Change, dieser Weg. Ja, und das beinhaltet aber auch, weil man es nicht alleine tut, sondern mit der eigenen Mannschaft und dann aber auch ja Bauen nicht alleine hinbekommt, sondern immer auch mit anderen das gemeinsam machen darf, bedingt eben auch, dass diese Veränderungsprozesse nicht von heute auf morgen gehen.
Sie verifizieren gerade so den Spruch, die einzige Konstante ist der Wandel. Was man ja vielerorts hört, wenn Sie nochmal so draufschauen, was ist strategisch gerade groß bei Ihnen und was ist operativ gerade akut?
Also das sind jetzt natürlich beides große Begriffe. Wenn ich mal strategisch von außen anfangen kann, was uns schon immer mehr beschäftigt gerade, ist der Austausch mit Politik, Verwaltung, aber auch Wissenschaft. Hängt so ein bisschen damit zusammen mit dem, was ich eben auch gesagt habe. Wir bauen nicht alleine, sondern wir bauen entlang der Wertschöpfungskette mit ganz, ganz vielen Akteuren, sowohl in der Privatwirtschaft als eben aber auch rüber in die Verwaltung, als auch rein in die Politik. Und es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie wenig eigentlich immer noch die verschiedenen Akteure davon immer wissen. Das ist ein Zustand, der immer mehr in die Erkenntnis kommt. Das ist ein Zustand, der auch immer mehr tatsächlich auch bei Politik und Verwaltung nicht nur in die Erkenntnis, sondern auch in den Wunsch kommt, da Veränderungen herbeizuführen, mehr übereinander zu wissen, dass man so Dinge wie bezahlbares Bauen und auch innovatives Bauen und vielleicht damit verbunden auch zügigeres Bauen in Blick bekommt. Das passiert nicht, wenn man sich nicht kennt, sondern es passiert, wenn man gemeinsam auf Bauwerke schaut, auf Bauprozesse schaut und daran arbeitet. Das ist außen, innen. Wir haben einen Strategieprozess, der momentan im Besonderen unterlegt ist mit einer sogenannten Strategie 2030. Und das Schöne ist ja, wenn Papierchen nicht nur erstellt werden, sondern wenn sie im Tagesgeschäft irgendwie auch spürbar erlebbar sind und da immer wieder Hand anzufassen, dass dem auch so ist, das beschäftigt mich operativ im Unternehmen.
Mhm. Vielen Dank. Wenn Sie so auf die letzte Zeit, die letzten Monate schauen, was hat Sie besonders begeistert, sodass Sie gesagt haben, genau dafür lohnt sich das alles, was ich hier mache?
Ui, das ist aber also ganz viel. Also erstens mal ist unser Sektor einer. Wir hatten diese Woche Beiratssitzung. Mhm. Das machen wir im regelmäßigen Abstand. Wir haben einen beratenden Beirat aus unterschiedlichen Disziplinen. Tolle Runde. In der Regel treffen wir uns eigentlich irgendwo. Jetzt sind wir mal auf eine Baustelle gegangen. Hier in Stuttgart, größere Baustelle. Und das war wirklich begeisternd für die Beiräte, da zu sehen, was die Kollegen im Tagesgeschäft da alles wirklich so bearbeiten dürfen, hinbekommen dürfen. Und unter vielen Abwägungen, Unsicherheiten, im Austausch mit ganz vielen Umwelten, trotzdem Geprojektmanagement in die richtige Richtung bekommen. Mhm. Und das ist so ein Spotlight jetzt der Woche, wo ich sage, das ist auch schön zu sehen. Erstens mal, dass diese Beiräte das so empfinden, die ja Bau nicht im Tagesgeschäft erleben. Aber natürlich auch, dass darüber dann auch die Mannschaft gewertschätzt wird. Ja. Aber heute hatte ich ein ganz besonderes Highlight. Das freut mich besonders. Wir haben Mitarbeitenden, die ich durch Zufall heute Morgen in der Garage getroffen habe, der leider schwer erkrankt war und nicht sicher war, ob er wieder zurückkommt. Und ich habe ihn jetzt durch Zufall heute Morgen in der Garage getroffen, mich gefreut wie Schneekönig. Ich habe gesagt, das ist das Highlight meines Wochenendes. Perfekt. Dass du jetzt wieder da bist und langsam über BEM-Maßnahmen hier in die Firma wieder reinkommst. Pass auf dich auf. Wir helfen dir und wir freuen uns super, dass du wieder an Bord kommst.
Ein wirklich sehr, sehr schönes Beispiel. Sie sind ja 2005 ins Unternehmen eingestiegen, haben dann Schritt für Schritt die Verantwortung ja übernommen. Wenn Sie zurückschauen, was hat sich an Ihrem Blick auf das Geschäft am stärksten verändert und was ist als innerer Kompass eigentlich so geblieben?
Also wenn man von der Uni kommt, ich habe über mehrere Stationen studiert, bin zuletzt in Promotion in Wien gewesen im Kontext von Projektmanagement, auch in Verbindung, das im Übrigen auch im Zeitraum des Hauptstudiums mit Bauwerken, Projekten und da lernt man unglaublich viel in der Theorie über den Sektor, wie denn eigentlich so gebaut werden könnte und wie vielleicht auch gemeinsam vor allem besser gebaut werden könnte. Meine Diplomarbeit, da ging es um Unternehmensnetzwerke am Bau unter Transaktionskosten-Gesichtspunkten und der einfache Satz war, wenn man sich besser kennt, wenn man näher beieinander ist, wenn man mehr voneinander weiß, dann spart man natürlich Transaktionskosten und auch, wenn man wiederkehrend zusammenarbeitet. Also wenn man ein Spiel im Sinne eines Einmalspiels spielt, dann ist das vielleicht nicht so glücklich, weil man dann eben auch Wissensmanagement nicht gemeinsam betreiben kann. Das hat sich dann in der Promotion fortgesetzt. Da ging es um Partnering-Modelle. Das ist eine Form von Partnerschaftsmodellen am Bau, wo ich auch bis hin zu qualitativen Forschungsmethoden anwenden durfte, also Interviews auch mit eigenen Kollegen damals aus dem Haus führen durfte. Und man hat unglaublich viel gelernt in der Theorie. Und dann kommt man in die Praxis und erlebt, wie die Praxis im Leben so ist. Und dass nicht unbedingt Theorie und Praxis immer so furchtbar viel miteinander zu tun haben. Ich glaube, das ist ein Erleben, da ging es jetzt nicht nur mir so und da geht es auch Menschen, die nur in den Bausektor kommen, nur so, sondern da geht es wahrscheinlich ziemlich in allen Bereichen den Menschen so. Insofern zunächst soweit nichts Besonderes. Was an der Stelle jetzt das Besondere ist, diesen Geist, dass man gemeinsam miteinander besser und stärker wird, den habe ich nicht aufgegeben. Und an dem kämpfe ich nach wie vor. Und auch weiterhin und begleite die Firmengruppe gerne dabei, auf dem Weg da auch immer näher an das Ziel heranzukommen, in den unterschiedlichsten Anspruchsgruppen die wir für uns in der Firmengruppe definiert haben. Wir haben unsere Umwelt definiert in, es gibt Kundschaft, es gibt Mitarbeitende, es gibt Baupartner und es gibt Umwelt und Gesellschaft. Das haben wir deswegen gemacht, damit wir unser Handel danach auch ausrichten können. Und dann haben wir gesagt, unser Unternehmenszweck heißt, wir wollen, dass es Menschen besser geht. Klingt zunächst mal für ein Bauunternehmen sehr altruistisch, ist aber maximal wirtschaftlich gemeint. Nämlich dann, wenn ich so dieses Wörtchen Empathie ein bisschen stärker in den Vordergrund stelle und sage, mir ist wichtig, was du willst, dann werde ich das im Zweifel auch in meine Gedanken mit einbringen und dann ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass wir gemeinsam besser werden, eine höhere. Und im wirtschaftlichen Kontext heißt das, erfolgreicher sein werden. So, und das hat sich nicht verändert. Daran halte ich fest, hält aber auch die Firma fest und ist da auf einem Weg immer mehr im Blick auf die Kundschaft, genau die Kundschaft für uns zu begeistern, die diesen Weg auch mitgehen will. Im Blick auf die Anspruchsgruppe Mitarbeitende genauso. Und natürlich auch, wenn man sich vor Augen führt, dass Bauunternehmen in aller Regel nicht 100% Eigenfertigung haben, sondern durchaus teilweise auch sehr hohe Grade an Fremdfertigung haben, dann ist man gut beraten, dass man von den 100% des Leistungsversprechens, was man Richtung Kundschaft erbringt, was teilweise bis zu 80-90% von Dritten erbracht wird, also unseren Baupartnern und mit unseren Baupartnern, dass man da gut beraten ist, diesen Menschen auch auf Augenhöhe mit einer hohen Empathie und mit einem hohen Einbezug und mit einer hohen Wertschätzung zu begegnen. Das sind so Dinge, daran habe ich jetzt damals schon gedacht, aber die haben wir über die Jahre jetzt sukzessive verfestigt. Und wenn ich jetzt sagen würde, at all 100% Zielerreichung, dann würde ich jetzt was nicht Richtiges wiedergeben. Aber die Firma entwickelt sich da sehr erfreulich in genau diese Richtung und erlebt eben auch, das tut uns gut und fühlt sich auch gemeinsam viel besser an.
Prima. Also es ist Wasser auf meine Mühlen. Wir kommen ja später nochmal zum Thema Kooperation. Ich habe ja auch ein gerütteltes Maß an Bautätigkeit in meinem Leben hinter mich gebracht und ich wäre froh, öfters auf diese Attitüde gestoßen zu sein. Also, aber wir vertiefen es später. Ich möchte mal kurz bei der Familie bleiben. Gab es einen konkreten Moment, in dem aus Mitarbeiten wirklich Verantwortung wurden, also wo sie eine Entscheidung getroffen haben, wo sie gespürt haben, jetzt hängt es an mir, jetzt bin ich in der Front?
Och, also jetzt aus Sicht der Familie fing das mit 14 an, als meine Eltern mich gefragt haben, du, da gibt's irgendwie sowas, das ist eine Baufirma und hast du da Interesse dran?
Mit 14?
Naja, also ob ich da jetzt einen riesen Verantwortungsdruck gespürt hätte, weiß ich jetzt nicht, aber ich kann eigentlich oder ich meine mit Druck auch ganz gut umziehen zu können. Es ist auch ganz hilfreich, wenn man da eine gewisse Resilienz schon in die Wiege gelegt bekommen hat. Also ich schlafe nachts gut und ich kann eigentlich auch besonders in Stresssituationen eigentlich eher einen Gang runterschalten im Sinne von noch ruhiger werden als mein Umfeld. Und das hilft natürlich auch, ne, wenn Herausforderungen zu lösen sind. Ja. Aber mit 14 war das so und also groß Gedanken und Stress habe ich mir nicht damals gemacht. Aber das war so der erste Moment im Kontext der Firma tatsächlich, weil meine Eltern haben gesagt, du musst ja nicht, aber wir fragen dich jetzt mal. Und habe ich sofort ja gesagt, weil ich habe halt für den Opa schon irgendwelche Bauteile-Kataloge abgepaust und fand das cool und deswegen musste ich da nicht lange überlegen. Komischerweise sagten meine Eltern dann, naja, schön, dass du ja gesagt hast, heißt aber nur lange nicht, dass du darfst. Ja, also zum Wollen gehört dann natürlich auch das Können und dann irgendwann mal das Dürfen dazu und das hat dann den weiteren Lebensweg bestimmt. Und der nächste, vielleicht nicht so schöne Verantwortungs- unter Stress-Highlight-Punkt war tatsächlich, als ich dann in die Firma kam. Ich wollte eigentlich erst woanders arbeiten. Mein Vater ist 2003 gestorben. Ich bin dann 2005 in die Firma gekommen, habe 2 Jahre lang ein auf mich zugeschnittenes Trainee-Programm absolviert. Und auch das war mir natürlich damals in die Firma kommt nicht klar, dass ein Management, was mit meinem Vater wirklich gut funktioniert hat, nach meinem Vater nicht mehr gut funktioniert hat. Mit dem Ergebnis, dass wir 2007 bis 2009 in wirklich eine existenzielle Krise gekommen sind mit Personalabbau. Wir waren damals schon bei irgendwo einer Umsatzmilliarde, also vergleichbare Größe zu heute. Sind aber dann in kürzester Zeit, mussten uns zurechtschneiden auf etwas über 300 Millionen mit Personalabbau, über 400 Menschen. Das war natürlich dramatisch und bis hin zu auch der Entscheidung. Sie haben ja nach einer Entscheidung gefragt. Man ist ja da in solchen Zeiten dann durchaus Machenschaften ausgeliefert. Da kann man Bücher drüber schreiben, aber natürlich auch unter der Entscheidungssituation. Da ging es damals darum, glaubst du an die Firma Gesellschafter und bringst du einen Gesellschafterbeitrag ein in einem zweistelligen Millionenbereich, wo ich damals, wie gesagt, gerade auf dem Trainee frisch rauskomme, dann meiner Mutter, wir sind ja ein kleiner Gesellschafterkreis, gibt genau meine Mutter und mich, dann meiner Mutter empfehlen durfte, machen wir das jetzt oder machen wir es nicht. Das war eine Situation, da haben die Banker wirklich die Handschrauben eng angezogen und haben gesagt, also ob du dafür in irgendeiner Form ein Commitment von uns bekommst, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber wenn du diesen Gesellschafterbeitrag bringst, dann reden wir weiter mit dir, mal gucken, ob es was bringt. Wenn du ihn aber nicht bringst, dann reden wir nicht weiter mit dir. So, und das war eine Entscheidung. Stressvoll fand ich es jetzt gar nicht so sehr, aber es war natürlich eine wesentliche Entscheidung. Und die einfache Ableitung, warum es kein Stress war, weil ich gesagt habe, also ich habe von meinem Elternhaus eine tolle Erziehung genießen dürfen. Also ich werde meinen weiteren Lebensweg gehen, ob jetzt in der oder in der Konstellation. Aber wichtig ist, es auch meine Mutter abgesichert. Und das konnte ich bestätigen und deswegen konnte ich meiner Mutter gut dazu raten, dass wir da auch da dem Hause näher stehen und damit diesen Gesellschafterbeitrag bringen. Das war so der erste große.
Wahnsinn.
Ja. Weitere sollten folgen.
Aber was hat diese Zeit mit Ihnen gemacht? Also was haben Sie da gelernt besonders oder was haben Sie mitgenommen?
Ja, das sage ich Ihnen, wenn ich an die Kinder übergeben habe, ob und wie viel ich da gelernt habe. Ich behaupte heute, ich bin natürlich maximal sensibel. Ich habe schon viel ganz schnell mitnehmen dürfen, was du normalerweise eher so en passant entlang der Wegstrecke mitkriegst. Da hatte ich schon nach meinem Trainee-Programm dann nochmal ein spezielles Pre-Programm absolvieren dürfen. Aber wie gesagt, ich sage Ihnen das hinterher, wenn ich, sofern die vierte Generation das möchte, übergeben habe, weil momentan unterliege ich ja noch dem Los der dritten Generation. Mhm. Übrigens auch ein Grund, warum ich sehr gut schlafen kann, weil Sie kennen ja sicherlich diesen schönen Spruch, genau. Die erste baut's auf, ja. Die zweite baut's aus und die dritte macht's kaputt. Also momentan habe ich irgendwie alles falsch gemacht als Drittgenerationler, aber möge das so bleiben.
Sind wir ja nicht unglücklich drüber jetzt.
Nein, genau. Ich beschwere mich nicht. Aber ob das alles dann erfolgreich lernversprechend waren, das sage ich Ihnen dann hinterher, wenn die vierte Generation
ist. Ich würde sagen, dann kommen wir dann nochmal in den paar Jahren.
Sie sind herzlich eingeladen, auch davor schon.
Dankeschön. Man übernimmt ja, wir haben ja gerade schon gesagt, auch mit dem Familienunternehmen übernimmt man ja auch immer ein Stück Erbe und man gibt es irgendwann weiter, dann an die vierte Generation, wie Sie gesagt haben. Wenn Sie nach vorne schauen, was soll bleiben, was wirklich Wolf und Müller ausmacht? Und was darf gerne auch neu entstehen? Sie haben ja schon aufs Thema Empathie angesprochen und wie sich der Kundenstamm und die Mitarbeiter und das Miteinander entwickelt. Gibt es da vielleicht noch andere Punkte?
Also das muss am Ende dann irgendwann mal mittel- bis langfristig natürlich die Zukunft für sich selber entscheiden. Ich halte nichts von irgendwelchen Festlegungen, die über Jahrhunderte dauern sollen. Dazu verändern sich die Zeiten zu sehr und es ist unglaublich schwierig festzulegen, was denn in 30 bis 50 Jahren sein soll und in diesen Zeiten noch richtig ist. Wenn Sie nur mal schauen, dritte Generation, ich habe eine gewisse Nähe im Verhalten zu meinem Vater. Ich habe auch eine gewisse Nähe allein der Liebe, Zuneigung und auch vielen Ansätzen meines Großvaters, den ich bis 16 erleben durfte. Aber trotzdem sind wir drei andere Typen, haben unterschiedliche Führungsstile gehabt und das ist für die jeweilige Zeit auch gut so. Mhm. Ja. Trotzdem würde ich mich, wenn Sie mich heute fragen, natürlich freuen. Ich gehe jeden Tag in die Firma und ich reiß mir gern Popo auf, weil mir nicht nur das Geschäft Spaß macht, sondern es auch Spaß macht, in dieser Firma hier Verantwortung übernehmen zu dürfen und ich da auch stolz drauf sein möchte. Und das möchte ich jeder Mitarbeiter und jedem Mitarbeiter gönnen, dass ihr und ihm das genauso geht. Und dazu braucht es natürlich Kultur, dazu braucht es Verhaltensvorgaben, Rahmenbedingungen, die den Menschen auch eine Guidance geben. Wie verhalte ich mich auch gerade? Wir haben ja eben das Wort Stresssituation auch gehabt, insbesondere dann, wenn es drauf ankommt. Ja. Unter der Überschrift Haltung dann eben auch richtig, auch wenn mal der Euro liegen bleibt, auch wenn mal eine Chance entgeht und wenn man in diesem Rahmen eine Guidance mitgeben kann, dann fände ich das schön, wenn die dauert. Mhm. Ja, also Sie haben das Thema partnerschaftlicher Umgang miteinander entlang all dieser Anspruchsgruppen mitgegeben, das gefällt mir gut. Mhm. Ich glaube, dass wir nicht nur betriebswirtschaftlich, sondern wenn wir gerade in die Geopolitik schauen, wir haben ja alle gelernt, dass doch eigentlich Friede und Wohlstand entsteht, wenn wir immer weiter zusammenwachsen. Es sind gerade ein paar hundert Idioten unterwegs, die meinen, genau das Gegenteil ist richtig in der Welt. Und wir sehen ja, was die Früchte daraus sind. Wir werden nicht gemeinsam besser. Ja? Und das gilt natürlich auch im Betriebswirtschaftlichen. Wenn du mit komplexen Dingen umzugehen hast, wie wir das am Bau tun, dann geht das miteinander und nicht gegeneinander. Ja? Ist gesunder, primitiver Menschenverstand und so schön es gesagt ist, so schwer es gemacht, weil natürlich das Tagesgeschäft dich unglaublich herausfordert. Wenn ich jetzt mal von abstrakt zu konkret werden darf, wir haben bei uns in der Firma seit Jahren schon ganz intensiv Kampf gegen Schwarzarbeit. Und es ist jetzt nicht so, dass wir Schwarzarbeit begünstigt hätten. Das war nicht in der Wiege meines Opas und meines Vaters auch nicht. Aber wir mussten schon irgendwann feststellen, das, was der Gesetzgeber da in Deutschland so vorgibt, reicht nicht. Weil nicht der Markt Schwarzarbeit begünstigen will, sondern weil die Strukturen teilweise so kriminell sind, dass sie gar nicht landläufig durchsichtig auch sind. Also es ist wirklich herausfordernd. Also man muss sich da sehr tief auskennen, um zu erkennen. Und ich hatte halt, das war glaube ich 2006 oder 2007 gesagt, bei einer großen Führungskreistagung, das, was wir da machen im Kontext, wir erfüllen die Gesetzesvorgaben. Wenn das immer noch bedingt, dass das Netz zu weit ist, dann will ich dieses Geschäftsmodell nicht. Mhm. Wenn wir es nicht hinkriegen, das Netz so eng zu fahren, dass wir sagen können, es kann immer noch mal irgendwo irgendwas passieren, aber mit maximaler Energie fahren wir jetzt dieses Netz so eng zusammen, dass gesichert ist, dass die Menschen, die auf unseren Baustellen arbeiten, auch den Lohn bekommen, der ihnen zusteht, damit wir gemeinsam da eine gute Partnerschaft denken können. Im Übrigen auch unsere eigenen Mitarbeiter genau aus solchen Gründen morgens dann aufstehen können und sich gerne in den Spiegel schauen und stolz drauf sind. Hatte ich damals gesagt, wenn wir das nicht miteinander hinkriegen, dann will ich das Geschäftsmodell nicht. Und das sind so Guidance-Rahmenbedingungen, die helfen natürlich auch den Menschen. Und wenn die langfristig bleiben, dann freut mich das. Mhm. Und ich erlebe das im Übrigen auch, also heute, wenn die Kollegen zurückkommen, ganz stolz, und sagen, wir sind da mit den Behörden im Austausch und die hören uns zu, weil wir Systeme entwickeln, die dann durchaus auch Nachahmung finden oder aber auch von Baustellen zurückkommen und sagen, Mensch, jetzt haben wir es gut miteinander hingekriegt, auch in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, wo wir auch ein bisschen was mitgeben konnten. Da kommen die schon mit leuchtenden Augen zurück. Das macht stolz. Ja.
Das ist eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass solche konkreten Leitplanken und Werte, die Sie gerade formuliert haben, auch im Familienkreis ausgetauscht werden. Wie wichtig ist das für Sie, der Austausch in der Familie? Ist das eher eine Orientierung? Ist es ein kritisches Korrektiv oder ist es vielleicht auch Stabilität? Was hat es für Sie für eine Bedeutung?
Also mein Vater ist ja schon verstorben, Großeltern natürlich auch. Also meine Mutter ist dieses Jahr 90 Jahre alt geworden. Und es ist aber maximal beeindruckend, mit welcher Menschenkenntnis sie mir regelmäßig da die Schuhe auszieht. Und deswegen tausche ich mich da gern zur Firma, aber auch zu ihren Einschätzungen mit ihr aus. Hab mittlerweile auch einen Showfix mit ihr, einmal im Monat, den eigentlich öfter sie, weil sie so beschäftigt ist, absagt als ich. Weil bei mir steht er ja im Kalender drin. Und ja, vielleicht kurz die Anekdote zum Showfix. Also ich habe davor auch schon regelmäßig mit meiner Mutter ausgetauscht und habe dann halt in irgendeinem dieser Austausche erzählt, ja, und da hatten wir da so einen Showfix und haben Folgendes besprochen und fragte mich, du Albert, was ist jetzt, muss ich mal erzählen, was ist eigentlich ein Showfix? Und da habe ich das so erzählt und okay, und wie ich dann ging, sagte, übrigens, das machen wir jetzt auch. Einmal im Monat Showfix und dann kommst du. Alles klar, machen. So, und das machen wir jetzt regelmäßig und der Austausch mit ihr, wie gesagt, jetzt nicht nur in den Showfixen, sondern wir sehen uns öfters als einmal im Monat, ist mir wichtig und wertvoll, Richtung meiner Mutter. Der Austausch mit der Familie natürlich ebenso, die Schwiegereltern, meine Familie. Ich habe den strengsten Mentor mit meiner Frau gefunden und das hilft mir, das ist auch gut so. Und das macht natürlich auch Freude, jetzt sukzessive mehr mit den Kindern natürlich auch das ein oder andere Thema, auch im unternehmerischen Kontext beleuchten zu können.
Ja, das führt uns zum Thema Markt oder, Sie haben eben gesagt, Realität. Also so erleben wir es ja. Wenn Sie auf die Branche schauen, was erleben Sie gerade als die größte Unsicherheit? Ist es Finanzierung, Regulierung oder Genehmigung oder die Kosten und Terminrisiken, die ein Baugeschäft so begleiten?
Also wenn Sie sich vor Augen führen, dass Bauen ein Thema ist, wo das Produkt entlang eigentlich lange nach der Kaufentscheidung sich zu 100% definiert und Bauen auch ein Thema ist, was immer mit viel Geld einhergeht. Und zwar egal, ob sich jetzt jemand eine Wohnung kauft oder ein Einfamilienhaus baut oder in der Industrie oder auch im Öffentlichen. Es geht immer um viel Geld. Und insbesondere vor dem Hintergrund, dass ich noch nicht weiß, was ich einkaufe, weil das fertige Produkt halt erst entstehen darf. Mhm. Und ich auch noch nicht weiß, wie die ganzen Rahmenbedingungen sich entlang dessen und auch danach, also ich baue ja in der Regel für einen Zweck, der erst danach passiert. Und zwar lange, lange Jahre ist das allererste Wort, was mir da einfällt, eine Herausforderung, Vertrauen. Wir haben das durchaus in den letzten Jahren hingekriegt, viel Vertrauen im deutschen Baumarkt zu verspielen, dass vor allem die Regierungen der Vergangenheit dafür auch verantwortlich, weil es ist halt nun mal nicht vertrauensbildend, wenn ich nicht weiß, auf welcher Basis ich mich jetzt langfristig finanziere. Ja, und wenn ich das nicht weiß, dann mache ich es als Privatperson nicht. Ja, ich kann mich nicht auf eine Reise auf hoher See begeben, ohne Sicherheit, wenn ich nicht weiß, ob ich mir den Finanzdienst leisten kann, wenn sich die Rahmenbedingungen ständig ändern, ob ich jetzt ein Heizgesetz habe oder nicht, ob ich ob ich Förderungen, Fallbeispiel KfW, bekomme oder nicht oder zu welchen Konditionen. Das hat man ja alles gesehen jetzt in der mittleren Vergangenheit und da ist es für mich bei Weitem nicht die Zinsentwicklung. Das ist natürlich auch ein Thema, aber eigentlich nur in Teilmärkten, kann ich gleich darauf zu sprechen kommen noch. Aber das Hauptwörtchen, was wir in den Griff bekommen müssen, ist das Thema Vertrauen in die Zukunft. Und zwar in den kompletten privaten Bereich hinein, weil wenn Sie das hinkriegen, dann werden vielleicht so Ziele wie 400.000 Wohnungen irgendwann mal in realistische Größenordnung kommen, die ja auch im alten Koalitionsvertrag schon drin standen. Und dann werden auch private Gelder, die ja im Wesentlichen das Gros für die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts ausmachen, auch eher wieder getätigt, und zwar hier im Land. So, jetzt habe ich versprochen, zu den Zinsen noch zwei Sätze zu sagen. Das war ja schon jetzt gerade vor dem Hintergrund, dass wir aus einer Phase der Negativverzinsung kamen, jetzt irgendwo in eine Zinssituation kamen, wo wir jetzt ja immer noch in einer überschaubaren Größe, vor allem wenn man die mittlere und längere Vergangenheit sich anschaut, gab es natürlich auch Peaks, wo bis zu zweistelligen Zinssätzen, jetzt nicht der Standard, aber der Peak in die Gegenrichtung waren. Aber in der Größenordnung, wie wir momentan sind, sind wir in einer Verzinsungssituation, das darf Geld auch kosten. Mhm. Ja. Und da sage ich, also erstens mal ist es kein sektorales Thema für den gesamten Baumarkt. Zinsen spielen in vielen Bereichen schon auch, aber nicht die wesentliche Rolle. Aber insbesondere im Bereich der Projektentwicklung, bei Trader-Developern ist das natürlich schon ein starkes Schwert. Da muss man sich aber schon auch die Frage gefallen lassen, wenn du ein Geschäftsmodell entwickelst und das Geschäftsmodell entwickelst auf Basis von Vorprodukten, die keinen Wert haben, die mit null eingekauft werden. Glaubst du wirklich, ob das ein dauerhaft tragendes Geschäftsmodell ist? Und ich glaube, da kommen wir miteinander relativ schnell zu der Antwort, ist wahrscheinlich nicht so. Und insofern wäre das jetzt für mich nicht, also es ist eine Herausforderung, das möchte ich gar nicht runterspielen für die Player. Aber wenn Sie mich fragen, was sind jetzt hier volkswirtschaftliche Herausforderungen, das ist nicht die Zinssituation. Also es ist wirklich eins oben drüber oder weit oben drüber. Das Thema, kriegen wir Vertrauen und damit den Glauben an die Zukunft und damit dann auch den Glauben an, es macht Sinn, dass ich in Bautätigkeit investiere, verstärkt. Das ist die Hauptaufgabe der führenden Protagonisten in Deutschland. Allen voran, klar, ist das eine politische Thematik auf Bund, Land, kommunaler Ebene, aber es ist jetzt auch nicht nur eine politische Aufgabe. Ne? Also Gesellschaft besteht aus mehreren Säulen und da ist Politik sicherlich eine rahmenbedingend gebende und auch eine sehr stark wahrnehmbare. Aber Gesellschaft hat ganz viele Säulen und dazu gehört nicht nur die Politik.
Ja, da kommen mir jetzt so mehrere Dinge in den Kopf. Zum einen mal weiß ich, dass Sie ja 2015 bis 2021% des Dienst waren. Also Sie kommen aus dem Maschinenraum der Normierung sozusagen. Sie wissen genau, worüber Sie da sprechen. Wir beide haben Tim Oliver Müller auch im Podcast gehabt. Der hat auch nicht mit Kritik gespart an der Schnittstelle zwischen Bauwirtschaft und Politik. Deshalb möchte ich doch nochmal den Finger auf die Politik legen. Ich bin definitiv auch Ihrer Meinung. Wir haben ja ein Zusammenspiel von Zinsentwicklung, Baukosten und letztendlich auch Abschreibungslogiken, die ja über die letzten 30 Jahre sich auch immer wieder verändert haben und entweder dazu beigetragen haben oder eben auch nicht. Wie erleben Sie aktuell das Zusammenspiel von Politik und Bauwirtschaft, um, ich sag mal, positive Vorzeichen zu setzen, um ja Menschen wie Sie und mich dazu zu motivieren, auch zu investieren in Bau, in Neubau, in Erweiterung, in Sanierung?
Ja, also schön, dass ich bei Ihnen so viel Bilder erzeugt habe. Das haben Sie mit der Frage mir eben zurückgezahlt. Also ich fange vielleicht mal damit an, weil dann kann ich gut überleiten. Also ja, ich war 6 Jahre Präsident bei DIN, aber nein, ich werde nicht den Fehler machen zu behaupten, ich weiß alles, was das Hause DIN so macht und für was das Hause DIN verantwortlich ist. Bei Weitem erlaube ich mir das nicht. Ich war da Präsident. Und das auch sehr gerne, weil dass es diese Entwicklung gab und dass wir einen Vertrag als Haus DIN mit der Bundesregierung haben, das haben unsere Altvorderen damals wirklich schlau gemacht, als sie gesagt haben, also wir spielen miteinander Spiele, also im Sinne von, wir müssen irgendwie regeln, wie wir zusammenarbeiten und jedes Spiel hat eine Bedienungsanleitung, da braucht es Spielregeln, da braucht es in dem Fall übersetzt, wenn es um die Sprache der Wirtschaft geht, eben Standards. Ja. Und das können aber wir nicht so gut wie ihr, die ihr ja die Wirtschaft seid. Also definiert ihr doch bitte gerne im Zusammenspiel der interessierten Kreise, heißt es im Hause DIN immer so schön. Also demokratisch, Einbezug der vielen, na, damit wirklich die beste gemeinsame Lösung auch die ist, die gewinnen wird im Demokratieansatz. Aber bitte übernehmt ihr das federführend, nämlich privatwirtschaftlich organisiert. Ja, wir gucken da als Staat mit dazu, weil wir haben eben nicht nur die Wirtschaft im Blick, wir haben auch Gesellschaft und ganz viele Themen mit im Blick, die wir gesichert haben wollen, dass die eben auch weiterhin mit Geld berücksichtigt wird, nicht nur und ausschließlich wirtschaftliche Interessen, aber macht ihr das bitte. Ja. So, also das gesagt rüber zur Politik. Das erlebe ich schon, dass in vielen Bereichen natürlich wir jetzt vielleicht gerade wieder erst anfangen, auch aus eigentlich langen Jahrzehnten, wo wir in Wachstumssituationen waren, wo es vielleicht auch gar nicht so wichtig war, sich intensiv mit den Themen zu beschäftigen, doch verstehen, es macht viel Sinn, sich auch mit der Detailebene zu beschäftigen. Mhm. Und das ist aber natürlich gerade in jetzt, wenn ich jetzt mal bei unserem Sektor bauen bleiben darf, in diesem Sektor halt wirklich multikomplex. Ich versuche immer so ein bisschen zu werben für die Politiker. Das war nicht der Tim Oliver Müller, das war einer seiner Vorvorgängern. Ist schon lange Jahre her, aber hat ja vorher auch schon zu Partnerschaftsmodellen vorgetragen und es gab vor Jahren schon einen Trend für sogenannte PPP-Modelle, also Public-Private Partnerships. Und da war auch die Situation, dass natürlich über die Verbände sich auch die politischen Vertreter haben begeistern lassen, dass das vielleicht wirklich eine gute Idee ist, dass nämlich Best of All Worlds öffentlich und privatwirtschaftlich zusammenkommen. Ist es theoretisch auch, muss aber gut gemacht werden und auch gelebt werden, was nicht immer so ist. Aber das Bild, was ich bringen will, ist, der Hauptverband der Bauindustrie konnte damals die Politik auch in Berlin überzeugen, dass es eine gute Idee ist. Die Politik hat sich damals dann auch dazu hinreißen lassen, auch in der Öffentlichkeit zu sagen, Public-Private Partnerships sind das Mittel der Zukunft. Das hat aber keinen Tag gedauert, als der Vertreter der kleinen Unternehmen allein schon in unserem Sektor, in unserer Wertschöpfungskette unseres Sektors, also Teilbereich Bauausführung. Ne? Also wir haben ja da die Verbandsvertretungen, Hauptverband der Bauindustrie für die großen Unternehmen und Zentralgewerbe für die kleinen Unternehmen. Natürlich unmittelbar danach sich schon bemüßigt hat zu sagen, ja, also das kann ja sein, dass es für die Großen eine gute Idee ist, aber für die Kleinen ist es maximal wettbewerbsverzerrend, weil wie sollen wir denn mehrere hundert Millionen Projekte bearbeiten und da irgendeine Rolle mitspielen? Das geht ja gar nicht. Also das ist kein probates Mittel. Mhm. So. Und wenn du dann natürlich in den Themen nicht tief drin bist und sehr nah dran bist, dann kannst du das nicht sehen, dann kannst du nicht mitreden, dann kannst du im Zweifel auch keine Lösung entwickeln, die beiden, nur in der Bauausführung jetzt mal, beiden Bereichen gerecht werden. Und dann passieren halt genauso die Dinge, wie das wahrscheinlich dieser Politiker von damals das Wort PPP nie mehr in den Mund genommen hat. Der hat sich natürlich nicht schön verbrannt. Ja. So, und auf die Frage, welche Entwicklung erlebst du da? Ich erlebe die Erkenntnis, dass wir was machen dürfen, müssen und dürfen. Ich erlebe auch Formate immer mehr, die natürlich sich weiterentwickeln dürfen, weil also das Formate zur Verfügung stellen ist das eine, das Formate wirksam bespielen natürlich das andere. Aber richtig bleibt, wir brauchen Austauschmöglichkeiten an der Schnittstelle Politik, Verwaltung in die Privatwirtschaft rein. Mhm. Und im Übrigen auch die Privatwirtschaft ist maximal heterogen, wenn Sie mal die Wertschöpfungskette anschauen, von Kunden zu Architekt, zu Planenden, zu Ausführenden, zu später Produkte bis zu Betreibern und Nutzern. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts in der Überschriftenebene vergessen. Also ich bringe da immer dieses Bild mit. Man guckt da so gemeinsam auf den Würfel. Aber auf der einen Seite, wo Sie jetzt gerade drauf schauen, mir gegenüber sitzend, ist halt eine 1 auf dem Würfel und bei mir ist eine 6. Und bei Ihnen ist eine 5 auf dem Würfel und bei mir ist eine 2. Mhm. Ja? Also wir reden eigentlich über die gleiche Sachen, aber haben unterschiedliche Perspektiven drauf und das macht es natürlich unglaublich schwierig, da in die Zusammenarbeit zu kommen. Das ist übrigens auch eine der Ausreden, die ich unserem Sektor zugestehe. Also sowas wie, machen wir schon seit 30 Jahren so und geht ja vielleicht bei anderen, bei uns aber nicht. Da höre ich nicht so gern hin. Wenn ich aber höre, dass gesagt wird, naja, wir sind ja schon irgendwie so eine Multiköche-Landschaft in der Wirtschaft, aber eben auch an der Schnittstelle rüber zur Verwaltung. Mhm. Wenn Sie halt ein Bauprojekt durch eine kommunale Verwaltung durchgehen lassen, dann kommen Sie schon an weitestgehend allen Verwaltungseinheiten vorbei. Mhm. Das geht anderen Sektoren nicht so. Und bei uns ist natürlich der Ort der Wertschöpfung auch da, wo er eben ist. Der ist nicht im Werk, hier hinter unserem Büro, über Jahrzehnte, sodass wir sukzessive aufbauen, Wissensmanagement mit den gleichen Menschen in der gleichen Struktur bearbeiten können. Sondern es wechselt halt immer. Und die Übersetzung von diesen Herausforderungen ist nicht, dass es nicht geht, aber die Demut, die man da haben darf, dass die Vergangenheit ja nicht doof war, sondern dass es halt einfach maximal herausfordernd ist, sich dieser Komplexität zu stellen. da gibt es Wege, die jetzt heute sind. Und das wichtige Grundlagen, Sie haben jetzt mal spezifisch zur Politik gefragt, ist eben, dass Räume geschaffen und im Übrigen auch zugelassen werden, wo man sich immer unter der Überschrift wertschätzend, gerne kritisch, aber bitte konstruktiv und zielführend auseinandersetzen kann. Na, weil dann kommen wir hier gemeinsam voran in Deutschland.
Absolut.
Perfekt, vielen Dank. Ich verspreche, ich werde auch nicht wieder so einen langen Anlauf nehmen. Frage.
Ich würde jetzt noch mal ein bisschen mehr zur Standardisierung und Digitalisierung darüber gerne mit Ihnen sprechen. Das ist ja wichtig für Sie. Mhm. Und dabei geht es ja nicht um die Frage mehr Software, sondern einfach ja um die Frage, wie Bauen verlässlicher wird durch klare Prozesse und bessere Zusammenarbeit und mehr Transparenz. Mhm. Deswegen würde ich gerne noch mal genauer auf diesen Begriff Standardisierung schauen. Was meinen Sie ganz praktisch im Alltag eines Bauunternehmens damit? Also welche zwei oder drei Dinge müssen aus Ihrer Sicht überall gleich funktionieren, damit Projekte einfach ruhiger, reibungsloser funktionieren?
Also wir haben überhaupt erst, wenn ich auch wieder von außen anfangen, nach innen kommen darf, wir haben letztes Jahr in einer gemeinsamen Aktion mehrerer Protagonisten aus Wirtschaft, Verband und Wissenschaft eine sogenannte DIN-SPEC herausgebracht, die es in vergleichbarer Form erstmalig tatsächlich seit 2025 so gibt. Gab natürlich davor Beschreibungen in unterschiedlichen wissenschaftlichen, auch wirtschaftlichen Provenienzen, aber im Sinne von Standard erstmalig so gegeben und auch noch nicht die Welt des Bauens beschreibens, aber eben so eingeführt im Rahmen dieses DIN-SPEC 91500, die grob den Titel hat Aufbau und Ablauf Organisation von Bauwerken. Und das würde ich jetzt wiederholen, wenn ich dazu ausführe, habe ich ja vorher schon gesagt, dass genau das die Herausforderung ist, dass wir da immer mehr und immer gerne gemeinsam stärker Sprachharmonisierung betreiben dürfen. Und nichts anderes sind ja Standards. Lerne gemeinsam eine Sprache zu sprechen. Das übersetzen wir bei uns nach innen, dass wir eben auch schauen, was ist denn da alles draußen, an dem wir uns anlegen können. Weil wenn wir einen externen Standard uns anlegen können, dann müssen wir es nicht selber erfinden erstens. Und zweitens können wir mit einer höheren Eintrittswahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es vielleicht andere auch schon gemacht haben, wir also kompatibler sind. Sie hatten vorher die Begrifflichkeiten Digitalisierung angeführt. Ich bin großer Fan davon, nicht so furchtbar schnell zu digitalisieren. Also Fallbeispiel BIM-Entwicklung. Wir hatten 2014 ein Rathaus bauen dürfen hier im Stuttgarter Raum. Da waren wir mit der BIM-Entwicklung State of the Art. Das war schon eines der ersten BIM-Modelle, in der die Haustechnik tutto completo abgebildet war, im Projekt Kollisionsprüfung gemacht werden konnte. Blöderweise hatte ich damals aber ein Projekt, was soweit war, aber von Größenordnung um die 250 bis 300 Projekten, was wir jährlich so machen, alle anderen aber eben nicht so weit. Mhm. Ja, und deswegen ist das schon ein guter Rat da zu sagen, fang erstmal an mit dem Fundament, bau die analoge Welt auf, bau die Prozesse so, weil ein Prozess, der sowas nicht hat, der kann in der digitalen Welt nicht gut ankommen. Mhm. Ja, und du brauchst auch eine digitale Welt nicht dafür, weil dann hast du ja Prozesse, die alle irgendwo von N gleich 1 unterwegs sind. Und digitalisieren hat ja eigentlich irgendwie irgendwas mit Mengengeschäften vergleichbar machen zu tun. Und dann macht das keinen Sinn. Also auch wieder gesunder, primitiver Menschenverstand. Erstmal analog und dann digital und dann automatisieren und dann KI. Darf man in unterschiedlichen Graden, wenn man irgendwo schon ein bisschen schneller ist, natürlich auch ein bisschen zügiger machen. Aber ich erlebe das oft, dass gerade aktuell auch, ich bin totaler Freund von den Dingen, die mit KI möglich sind. Aber wenn ich nicht weiß, welchen Anwendungsfall unter Mehrwertgesichtspunkten ich damit bespielen darf und was denn da eigentlich die Grundlage ist und wie wir das jetzt auch in unserer Unternehmensrealität und zwar eben nicht nur für einen Menschen oder nicht nur für ein Projekt, sondern gerne auch der Firmengruppe insgesamt zur Verfügung stellen, dann bin ich eher konservativ begeistert. Mhm. Wir haben deswegen ja auch damals, nachdem wir das erkannt haben, gesagt, wir gehen deutliche Schritte wieder zurück in der BIM-Entwicklung und legen lieber konkrete Ziele fest, wie wir auf Basis der Anwendungsfälle sukzessive in den Rohbau, sukzessive in den Ausbau und weiter einsteigen. Und das begleiten wir jetzt sehr strukturiert und nehmen uns da auch die Zeit. Mhm. Und das ist auch hilfreich, sich bei all diesen Dingen die Zeit zu nehmen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich noch bei Ihrer Antwort bin, aber es passt eigentlich ganz gut, weil es wirklich auch wichtig ist. Wir drücken uns da immer einen Stress auf, weil wir meinen, morgen müssen wir jetzt alle digital sein, morgen müssen wir alle Prozesse nur noch online und am liebsten KI. Also ich hatte gerade bei DIN eine Runde, da ging es natürlich auch darum, welche Zukunft wird denn eigentlich das Thema KI rund um die Welt der Standards auch beinhalten. Mhm. Und da war auch ein Baubürgermeister dabei in dem Kreis. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, jetzt musst du dir mal vorstellen, ich baue für dich und dann ist das aber nicht so ganz gut, was ich da für dich baue. Und was glaubst du eigentlich, wie die Entwicklung der Gesetzgebung in Deutschland sein wird, bis ein Richter mir Recht geben wird, vor Gericht, wenn ich sage, naja, ich habe die KI befragt und die KI hat mir gesagt, ich soll so bauen. Wie lange wird das wohl dauern? Also wird das im nächsten halben Jahr passieren? Doch wahrscheinlich eher nicht. Wird das in den nächsten 3 Jahren passieren? Glaube auch nicht. Also will sagen, ich will da überhaupt nicht Gegenrede gegen die Entwicklung der Gesetzgebung. Ich möchte nur ein bisschen Entstressen reinbringen, dass man sich wirklich gerne die Zeit nehmen darf, nicht so schnell hinterherrennen zu müssen, sondern lieber geordnet, strukturiert und vor allem von der Detailebene her kommt, die Dinge zu bearbeiten, damit sie dann, wenn wir mal in der KI-Welt ankommen, wir dann auch in einer Welt ankommen, die gut ist. Ja.
Also Digitalisierung oder Anwendung von KI nicht seiner selbst willen, das nehmen wir jetzt ganz klar mit. Wenn wir in die Baupraxis reinschauen, Ihrer Erfahrung nach, was ist der Kern? Was muss am Ende besser sein, wenn man sich diesen Möglichkeiten der Digitalisierung annimmt?
Der Kern von Bauen ist Entscheidung treffen. Und wir haben ja im Bauen immer noch die Situation, hab's ja vorher schon gesagt, du weißt bei der Kaufentscheidung nicht, was du einkaufst. Weil das Bauwerk erst entlang des Bauprozesses entsteht, gibt da diesen schönen Begriff der produktionsbegleitenden Planung. Das beschreibt genau das. Und die Grundlage, die wir da überkommen dürfen, ist sichtbar zu machen mit Methodik des Projektmanagements, mit Methodik auch der Digitalisierung. Also BIM ist da ein maximaler Werttreiber, Transparenz auch in Bauprojekte reinzubringen. Im Übrigen natürlich Lean Management auch. Lean Management will ja genau Transparenz erzeugen und im Übrigen auch Störungen sichtbar machen, um sie dann eben beheben zu können. Aber der Kern von dem, was wir tun und wie wir bauen, besser, schneller, wirtschaftlicher hinbekommen dürfen, ist Entscheidungen sichtbar zu machen und immer weiter in vorgelagerte Stufen der Entscheidungsmöglichkeit zu bringen.
Besten Dank. Ja, also ich habe die Erfahrung ja nur aus der Perspektive des Herstellers oder auch des Entwicklers und vielleicht auch noch aus der Perspektive des Gewerks und zumindest mal ein paar Jahre zurück darf ich sagen, dass die einhellige Meinung dann oft die war, wenn ein Generalbauunternehmer involviert war, lässt man besser die Finger davon, weil es sonst zu risikoreich wird. Also haben einige doch dann den Kooperationsgedanken noch nicht so ganz verstanden. Ich hätte es mir natürlich gewünscht, das wäre anders gewesen. Was würden Sie schätzen, wie die Situation heute ist? Also einfach mal so aus dem Gefühl heraus, wie viel Ihrer Mitstreiter in dieser Bauhemisphäre machen sich diesem Gedanken gut zu nutzen?
Das kann ich im Prozentsatz nicht sagen.
Kann ich nicht
und offen gestanden will ich es auch nicht, weil da muss schon jeder Player am Markt für sich selber wissen, wie er sich da aufstellt. Also ich würde mich da jetzt wiederholen, wir sind in einer Welt, die halt noch nicht transparent beieinander ist, aufgrund der Komplexitäten des Marktes. Und wenn du die Transparenz eben nicht hast, dann hast du auch keine Sicherheit. Dann kannst du kein Vertrauen entwickeln, sondern in der Regel entsteht eher eben Nicht-Vertrauen. Ja? So, und deswegen bin ich ja so ein großer Werber davon, im Unternehmen, aber auch an der Schnittstelle unserer Kundschaft, an der Schnittstelle mit unseren Baupartnern. Verheimlicht euch nicht, setzt euch zusammen. Und ja, man muss auch über schwierige Dinge reden können, aber es ist immer die Frage, wie macht man es? Ja? Und dann findet man schon gemeinsam gute Lösungen. Die Idee kommt ja jetzt nicht von mir. Ja? Ich habe ja vorher schon erzählt, durfte das Thema studieren, im Diplom studieren, in der Promotion. Und da lernt man auch so Dinge wie, dass es Partnerschaftsmodelle am Bau natürlich schon seit den späten 70er Jahren herkommen, aus Militär gibt. Und in Deutschland übersetzt gibt es klassisch eigentlich immer so einen Schweinezyklus von 5 Jahren, hängt so ein bisschen auch an der allgemeinen Konjunktur. Nämlich dann, wenn der Markt hochgeht, die Kapazitäten knapp werden, dann setzen sich solche Partnerschaftsmodelle leichter durch, zumindest mal dem Wort nach. Weil ein Partnerschaftsmodell gesagt ist nicht unbedingt ein Partnerschaftsmodell gelebt. Es ist aber genau wichtig, das zu tun, damit die dann auch langfristig tragen. Nicht nur im Projekt, sondern auch darüber hinaus. Aber es ist so, dass in den vergangenen Jahrzehnten auch in Deutschland wir die Situation hatten, dass dann eben abgehenden Märkten, wenn die Kapazitäten wieder verfügbar waren, diese Partnerschaftsmodelle so furchtbar interessant für alle Beteiligten nicht waren. Und da kann ich Kundschaft nur raten, fordert die ein. Ja. Und auch da wieder, Sie merken ja, ich versuche es immer so ein bisschen zu argumentieren mit gesundem Menschenverstand. Miteinander ist besser als gegeneinander. Früh miteinander zusammensitzen ist immer ein guter Rat. Nicht mit Informationen zurückhalten. Wenn ich will, dass der andere das Beste geben kann, dann muss ich dem erklären, was ich brauche und was ich will und wo ich hin will. Und das ist schon meine Kundenaufgabe, weil ich bin ja derjenige, der das Bedürfnis hat. Na, wenn ich dann die nachgelagerten Stufen gut einbinde, empfinde ich das beispielsweise auf der Ebene Bauausführung als genauso meine Aufgabe, natürlich diese Informationen auch abzufragen und den Kunden auch hinzuweisen, sofern mir Möglichkeiten einfallen, wie ich ihm besser helfen kann, besser zu werden.
Erlaub uns mir das nochmal ein bisschen tiefer reindrille in das Thema, weil ich finde, es sehr, sehr wichtig ist, weil es ja auch so eine Mindset-Einstellung ist und auch eine Strategie sein kann. Wenn Kooperation wirklich funktioniert, woran merkt man das im Alltag, also auf der Baustelle oder im Projektteam? Können Sie das, Ihre Erfahrung damit uns einfach nochmal teilen?
Also erstmal kurz, ich habe mir gerade geräuspert, war noch nicht ganz fertig, weil was ich sagen wollte, momentan ist ja wieder ein Zyklus, wo Partnerschaftsmodelle wichtiger werden. Ich habe den Eindruck, dass das durchaus auch die Chance hat, mehr tragen zu können, weil also es scheinen nicht nur Lippenbekenntnisse zu sein, sondern es scheint so im Markt zu sein, dass entlang der Player da doch immer mehr, auch mit zunehmender Transparenz über die Methoden des Bauens, ne, vorher schon ein paar Mal gesagt, BIM, also so ein Gebäudedatenmodell, gibt halt Transparenz. Auch Lean setzt sich im Bauen immer mehr durch. Auch das prägt auch die Menschen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das was mit Generationen zu tun hat, weil die Jungen jetzt irgendwie immer mehr kommen und da anders sind als die Experten oder die Seniorigeren im Unternehmen. Das hat wirklich was mit dem Mindset der Menschen zu tun. Aber es scheint gerade insgesamt ein Trend zu sein, dass durchaus das Thema Partnerschaft auch ein bisschen länger tragen kann. Ich hoffe, ich sage das jetzt gerade nicht subjektiv gefärbt naiv, sondern es ist wirklich so. Aber das ist dann auch eine gemeinsame Aufgabe, auch dass jeder in seinem Bereich der Wertschöpfungskette und wir als Sektor insgesamt genau drum kämpfen, dass das sich auch trägt. So, jetzt müsst ihr nochmal helfen. Was war jetzt Ihre Frage? Woran Frage macht sie es konkret fest?
War, also wie es sich im Alltag tatsächlich auf der Baustelle Projektteam ja bemerkbar macht. Sie haben ja gesagt, es darf kein Lippenbekenntnis bleiben. Es muss ja umgesetzt werden. Und wenn es dann umgesetzt ist, wo können Sie den wirtschaftlichen Output letztendlich abmessen?
Also, hat ja vorher schon das Thema mit der Schwarzarbeit gesagt. Also die Baupartner, die mit uns da eben auch in einem besseren Benehmen zusammen sind, die schätzen es natürlich wert, dass sie da dann auch bevorzugt werden und sie entsprechend behandelt werden. Also ich versuche an der Schnittstelle Kunde und Baupartner Wiederholungstäter zu werden. Das kam ja vorher auch schon so ein bisschen durch. Also gibt es ja eine Theorie, das schöne aus der Spieltheorie, dieses schöne Bild des Gefangenendilemmas. Also das heißt, wenn du ein Einmalspiel spielst, dann bist halt eher opportunistisch unterwegs. Wenn du wiederkehrend Spiele spielst, dann verhältst du dich besser miteinander. Deswegen suche ich Kunden zu Wiederholungstäter zu machen, Baupartner ebenfalls in Zusammenarbeit mit uns, damit wir eben auch gemeinsam besser werden können und da erfolgreich. So, und im Tagesgeschäft erlebst du das vorher schon, das Bild, wie kommen die Kollegen von den Baustellen zurück, gemacht. Aber du lebst es eben auch in Bauwerken, wenn die Bauwerke selber im Bearbeiten resilienter werden. Ja, also wenn eben der Austausch vorhanden ist, dass gemeinsam Entscheidungen getroffen werden können, Termine nicht verleugnet werden, sondern stattfinden, man proaktiv den Austausch sucht und damit die Kollegen in den Baustellen eben nicht zurückkommen und sagen, ja, wir würden ja gerne arbeiten, aber wir kriegen den Kunden oder dessen Erfüllungsgehilfen nicht, weil der zu den Terminen nicht kommt, wo wir gemeinsam entscheiden müssen. Sondern im Gegenteil, wir sind on track, wir können gemeinsam, so wie wir es brauchen, entscheiden und dann gemeinsam, so wie wir es bauen, eben auch dann umsetzen diese Entscheidung. Ja, und das spürst du auf Baustellen schon bis hin dazu, dass natürlich Baustellen entweder ganz hektisch laufen können oder eben Baustellen auch maximal beruhigt laufen können. Ja, also da hilft die Methodik des Projektmanagements, weil das macht halt solche Dinge sichtbar, inklusive Lean. Wir haben letztes Jahr abschließen dürfen den EURIF Campus in Berlin in Zeit und zur Zufriedenheit des Kunden. Der ist super happy und da sind ja wirklich tolle Veranstaltungen drin. Aber wie ich da, darf jetzt ja auch nicht so oft auf Baustellen, aber wie ich dann da ein paar Mal war, ich habe mich immer gewundert, sag mal, arbeiten die Kollegen eigentlich oder wo ist denn hier? Also überall waren in den Räumen, waren dann da die Lean-Stände abgebildet und du hast irgendwie gar nicht das Gefühl gehabt, dass da gearbeitet wird. Es wurde aber viel besser gearbeitet.
Fantastisch.
Schön. Würdest du gleich zur nächsten Frage?
Aber gerne, Jessica. Ja, wir kommen zu Menschen, Fachkräfte, Führung und Kultur. Und bevor wir über Fachkräfte und Nachwuchs sprechen, würde ich ganz gern auf Ihre Kultur schauen. So ein bisschen haben wir ja heute schon hier von live miterlebt, als wir empfangen worden sind. Und was mir sofort aufgefallen ist, wir sind von jedem gegrüßt worden hier im Unternehmen. Ja.
Das freut mich.
Also maximal freundlich und positiv, und man konnte auch bei allen Mitarbeitenden hier ein Lächeln erkennen. Also das nun mal so ein Schnappschuss von einem Externen hier.
Ja, aber dann kann ich ja, also das wird ja hier im Podcast und der wird ja wahrscheinlich auch ausgestrahlt, hoffentlich.
Hoffe ich
so. In Zweifel hören ja ein paar Kolleginnen und Kollegen dann diesen Podcast jetzt gerade, die vielleicht sogar Sie begrüßt haben. Also herzlichen Dank, dass ihr die beiden so freundlich in Empfang genommen habt.
Genau. Dafür bedanken wir uns auch. Also man hat wirklich den Eindruck, dass Gemeinschaft etwas ist, dass man im Alltag wirklich lebt, und gerade in einer Organisation, die ja auch an vielen Standorten tätig ist. Also wenn man allein schon mal die Baustellen sieht, die alle parallel laufen. Wir haben, ich habe eben gehört, 200 sind so im Jahr oder 250.
300.
Das ist ja schon was. So, was bewirken diese Momente wie gemeinsame Feste zum Beispiel ganz konkret? Was verändert sich danach im Miteinander auf der Baustelle und im Projektteam?
Ja, also das ist ein Don, weil wir hätten jetzt eigentlich morgen Sommerfest feiern dürfen und haben aber das Sommerfest abgesagt. Wir machen einmal jährlich ein Sommerfest, und das geht immer wechselnd, entweder im Zusammenhang mit einer Kinderbaustelle, oder eben mit einem Fußballturnier. Kinderbaustelle ist hier so Einzugsbereich hier in der Region, wo die Kollegen kommen. Und das Fußballturnier ist, da kommen Kollegen aus ganz Deutschland, stellen Mannschaften, kommen aber auch aus Polen Kollegen und sind begeistert dabei, haben letztes Jahr auch gewonnen.
Wow.
Hat natürlich die hiesigen Kollegen motiviert, sich ein bisschen mehr anzustrengen, besser vorzubereiten, dass der Pokal vielleicht dieses Jahr da bleibt. Mhm. Und jetzt mussten wir es aber aufgrund der Wetterlage, das war einfach unverantwortlich oder wäre unverantwortlich gewesen, schweren Herzens absagen. Mhm. Aber ich finde, Feste sind das eine. Also das machen wir natürlich, und das gehört zu einer Firma auch dazu. Und wenn die Kollegen am Freitagnachmittag da noch bei einer Bier und einer Wurst zusammensitzen, also das ist gut investiertes Geld und auch gut investierte Zeit. Und wir haben sogar Formate, wo wir das anbieten, unter Überschrift Gottlob Müller Shoppen nennen wir das, also so wie der Firmengründer hieß. Aber es braucht jetzt eigentlich nicht zwingend Formate, um zu gucken, dass die Menschen gut zusammenkommen, sondern das machen wir, und das ist auch gut so in unterschiedlichen Geschichten. Ich fände es viel wichtiger, jetzt vom Fest zum Tagesgeschäft, von morgens bis abends, ist genauso zu erleben. Ne? Also ich möchte in Termine rein und nicht erstmal eiserne Stille haben, weil um Gottes Willen, es kommt der Inhaber, sondern ich möchte es empfinden, dass wir da eine Vertrauensbasis haben, auch eine Fehler-Feedback-Kultur, eine Offenheit, um mit den Dingen gemeinsam umzugehen können, weil dafür trete ich hier an, dafür verdiene ich schlussendlich auch mein Geld. Ich werde ja nicht dafür bezahlt, hier irgendwie immer nur die Welt ist toll in Empfang zu nehmen, sondern ich werde dafür bezahlt, den Menschen, in dem Fall meinen Directs oder auch anderen Kollegen, so wie wir im Austausch da sind, dazu zu helfen, dass ihr Tag besser wird. Ja, das ist meine Aufgabe, und das ist auch die Aufgabe der Führungskräfte, von allen Führungskräften. Und das würde ich natürlich gerne auch erleben, und zwar nicht nur auf Festen, da kannst du immer schön Bier miteinander trinken, sondern viel lieber auch in den Terminen, dass man so die Kultur hat.
Ja. Sehr schön. Aber das spürt man bei Ihnen auch beim Reinkommen. Es ist schon ein so herzliches Willkommen. Also ja.
Dankeschön.
Wirklich ganz toll. Ich würde nochmal ganz kurz gerne über den demografischen Wandel sprechen. Es ist immer schwieriger, natürlich Nachwuchs zu bekommen, gerade in der Bauindustrie auch. Wie schaffen Sie es trotzdem, junge Menschen dafür zu begeistern, für diesen Beruf?
Nie genug. Also die jetzt gerade zuhören, kommt gerne zu uns. Wir suchen Mitarbeitende, wir haben eine Wachstumsstrategie, und da gibt es viele passende Aufgaben, sicherlich auch für Sie, der Sie gerade sind und zuhören. Die Frage war aber nicht die, dass ich jetzt hier einen Werbeblock mache, sondern die Frage war, wie machst du das? Also nicht hinreichend gut offensichtlich, weil wir suchen ja noch. Aber also ich glaube, der klassische Kanon, den andere Unternehmen auch machen, im Bereich des Personalmarketings, im Bereich des Außenauftritts, geht es vielleicht mehr so um wie, wenn ich da irgendwie was Interessantes erzählen könnte, was bestimmt andere auch machen, aber was uns bewegt zumindest, wenn wir die Instrumente des Personalzugangs nutzen, wie wollen wir sie denn bespielt haben? Das allererste ist, wenn wir nach außen strahlen, dann wollen wir nicht da außen stehen haben, Wolfer Müller ist der größte, tollste, beste. Wenn es von uns kommt, das dürfen andere gern sagen, aber wir tun das nicht, sondern wir möchten maximal, ich hoffe, das gelingt uns auch so, maximal transparent wiedergeben, wer wir sind, und jetzt auch nicht da irgendwie uns selber über den Klee loben, müssen uns auch nicht schlechter machen, als wir sind, aber transparent das wiedergeben, was ist. Das ist so eins der Hauptwies im Zugang, wie wir uns so das Personalmarketing vorstellen, wie wir nach außen kommunizieren. Ein zweites ist, Sie haben ja eben auch Generationen angesprochen. Also ich will jetzt um Gottes Willen nicht irgendwelchen fundierten wissenschaftlichen Ausarbeitungen widersprechen. Aber auch da wieder, ich habe da so einen einfachen Nenner, der heißt, in jeder Generation gibt es unglaublich viele Menschen und da gibt es natürlich so viele, die sind so und so viele, die sind so und so viele, die passen zu uns und das werden bestimmt immer hinreichend viele sein und auch passende sein und gute sein und die Frage ist, wie erreichen wir sie? Und dann, wenn wir sie erreichen, wie kommt jetzt eigentlich das Matchmaking zusammen? Und da ist auch wieder das Wie die Frage, nämlich wie sieht's denn um die jeweilige Kultur bestellt aus? Also passen deine Werte zu meinen und passen meine Werte zu deinen? Und das ist auch das Erste, ich hatte da mal so eine Personalmesse, da waren zwei Unternehmen vor mir dran, die dann die Firma vorgestellt haben und über alle möglichen Dinge referiert haben, die irgendwie was mit Benefits zu tun hatten. Mhm. Wo ich sage, Leute, ihr könnt jetzt natürlich junge Leute Bashing machen und sagen, die fragen ja nur, wie viel Zeit muss ich eigentlich arbeiten, damit ich meine Freizeit verbringen darf? Und hast du jetzt eine Betriebskantine und wie viel Benefits gibt's denn eigentlich so bei dir? Aber da war es tatsächlich so, die Firmen haben auch über nichts anderes gesprochen als über Corporate Benefits. Mhm. Und dann muss man sich halt auch mal die eigene Nase fragen und sagen, wenn du denen nur was über Benefits erzählst, vielleicht ist das ja auch der Grund, warum die dich nur dazu fragen. So, und hatte dann, als ich selber dran war, gesagt, Leute, ja, also ich habe auch Benefits mitgebracht, aber die reden wir zwar bitte nicht, ich würde euch gerne meine Kultur erklären. Wir haben da so ein Grundmindset, das ist abgebildet in unserem EPI-Prinzip. Wir haben einen Wert, wir wollen, dass es Menschen besser geht. Und jetzt fragt euch, und ja, bei uns wird geschafft und auch viel geschafft und das ist auch gut so. Und wenn du Lust drauf hast, hier dich in der Firma mit den Werten identifizierend, weil sie die gleichen sind wie unsere, deine, hier eine Aufgabe zu übernehmen, hier diese Firma mitzugestalten, dann hast du hier den Raum dazu, an der Entwicklung dieser Firma mitzugestalten und damit ja auch dich selber weiterzuentwickeln. Wenn du darauf Bock hast, dann komm zu uns. Wenn dich das nicht anlacht, ist das vollkommen in Ordnung. Dann findest du woanders sicherlich auch ein gutes Zuhause.
Also wer jetzt nicht kommt, ist selber schuld, sage ich. Vielleicht nochmal einen kleinen, bevor wir zum nächsten Blog kommen, nochmal so einen kleinen Schlenker Richtung Baubranche mehr im holistischen Kontext. Welche Führungskräfte braucht die Baubranche aus ihrer Erfahrung, aus ihrer Sicht, aus ihrer Überzeugung heraus? Sind es eher klassische Baupraktiker, sind es die Digitalisierer oder sind es Prozessmanager oder vielleicht Intrapreneure, der Unternehmer im Unternehmen?
Also Sie haben da jetzt immer oder gesagt, also ich nehme auch und. Ich finde nicht, dass die Baubranche da anders ist als andere Sektoren. Also ich meine, im Wesentlichen geht es doch wirklich darum, welche Werte bringst du mit? Ne? Also was ist dir wichtig? Worauf hast du Lust? Und wenn du Bock auf Gestalten hast, natürlich müssen unterschiedliche Fachbereiche unterschiedliche Vorbildungsstände haben. Ne? Aber ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, oh, der Fachkräftemangel. Ja, natürlich suchen wir Menschen und es ist schwierig. Aber gerade in Baden-Württemberg, wir sind jetzt hier in Baden-Württemberg, geht ja momentan ja auch eine Marktveränderung vonstatten. Wir haben einen Automobilzulieferersektor, der hoffentlich auch weiterhin ein starker Treiber für Wohlstand in Baden-Württemberg ist. Aber wir wissen heute, jetzt zumindest mal am kurzen Ende, wo wir quasi wöchentlich Kündigungen ausgesprochen haben in mindestens mal vierstelligen Größenordnungen, und das wird sich sicherlich auch noch ein bisschen hinziehen, dass da Menschen gerade nach Orientierung suchen, die gerne auch bei uns ein Zuhause finden können. Ne? Und natürlich ist der Mensch vom Band nicht sofort der Mensch auf der Baustelle und der Mensch im Büro nicht der Mensch, der bei uns dann in eine Kalkulation sofort passt oder in welche Aufgabe auch immer. Aber da gibt es ja Möglichkeiten, wie man sich da gegenseitig begleiten kann auf diesem Weg. Und wie gesagt, ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich bin begeisterter Stuttgarter, ich bin begeisterter Baden-Württemberger, bin auch begeisterter Deutscher und Europäer übrigens, wenn ich das kurz zu Ende führen darf. Und ich finde das fantastisch, was die Automobilbranche hier bewirkt hat, weil wir leben ja wirklich hier in einem Speckgürtel, das Neckartal von Stuttgart rein nach Esslingen rüber, hinten Ploching und so weiter raus, wo ja ein Hidden Champion nach dem anderen ist, die ja schon viele und auch nicht nur Hidden Champion und auch Milliardenunternehmen hier sind, die ja Unglaubliches bewirkt haben. Und das soll und darf bitte gerne auch wieder so werden. Ich drücke da den Unternehmen alle Daumen, da gut durch diese Automobilkrise da durchzukommen. Mhm. Aber es ist jetzt halt nun mal absehbar so, dass da auch auf der Menschenseite eben eine Veränderung ist. Mhm. Und da können wir durchaus auch Angebote aussprechen.
Ich würde jetzt gerne noch mal einen Teil aufgreifen, der Sie natürlich sehr, sehr persönlich zeigt. Sie unterstützen ja auch Habitat for Humanity, aber nicht nur finanziell, sondern Sie reisen auch selbst nach Kenia und packen vor Ort mit an. Was war Ihr Antrieb zu sagen, ich will nicht nur aus der Ferne helfen, sondern auch wirklich vor Ort mitarbeiten? Und was hat Sie vor allem bewegt dort oder am meisten bewegt?
Also da fängt eine lange Geschichte an, wenn ich darf. Gestartet mit der Gründung der Wolfgang-Dürr-Stiftung. Die Wolfgang-Dürr-Stiftung hat letztes Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum gehabt. Und die Wolfgang-Dürr-Stiftung haben wir Wolfgang Dürr nach meinem Vater benannt, um ihm auch eine bleibende Erinnerung zu geben. Und haben aber einen ganz breiten Range an Stiftungszwecken aufgebaut, um einfach auch maximal flexibel sein zu können. Weil auch da wissen wir nicht, wie können wir jetzt wem in 10 Jahren helfen, möchten da nicht limitiert sein. Aber ein Strang ist eben auch die Hilfe für Menschen und da sind wir mit einer Hilfsorganisation Habitat for Humanity zusammengekommen. Und hinten raus habe ich irgendwann mal den Begriff Sweat Money gelernt und da komme ich dann gleich wieder im Kontext dieser Reisen, die Sie da angesprochen, zu sprechen. Aber davor war das so, wenn du schwäbischer Unternehmer bist, dann kannst du jetzt nicht nur Geld ausgeben, sondern musst auch mal gucken, wo es herkommt. Und da war gerade so die Zeit, wo es eigentlich ganz gut war. Wir hatten damals den VfB unterstützt und wir sind heute immer noch dem VfB sehr zugetan. Ich spreche jetzt nicht für alle Mitarbeitenden, weil da gibt es auch Fans von anderen Vereinen. Aber das war so eine Zeit, da gingen mir insbesondere die Verbände zuwider und die Signale, die da von den Verbänden kamen, auf der einen Seite. Und deswegen hatte ich Mittelherkunft schon mal geklärt. Und den Mittelbedarf, der kam aus einem anderen Schrank, nämlich damals, als die Frau Merkel 2015 sagte, kommt ihr doch alle mal nach Deutschland. Hat sie ja so nicht gesagt, ne? Sondern sie hat gesagt, wir schaffen das. Fand ich übrigens tollen Satz. Schade, dass er sich getragen hätte, wenn wir heute den Satz nehmen könnten, der hätte unglaublich Energie. Aber leider hat er die Energie nicht verfestigt. Aber als die Entwicklung da war, wir hatten damals schon über 50 Nationen in der Firma, habe ich gesagt, also ich habe da jetzt keine Sorge. Und ich brauche Menschen im Unternehmen und das ist für mich maximal interessant. Deswegen hat man da gegen alle politischen und verwaltungsseitigen Widerstände eine Organisation aufgebaut, über ein dreistufiges Prozedere, Menschen in Sprachausbildung mit anschließendem Test, in fachliche Ausbildung mit anschließendem Test und in Praxiseinsatz mit anschließendem Test zu bringen, um sie dann für uns in unser Unternehmen zu begeistern. Ich habe da jetzt nicht nur Lorbeeren für geerntet, dass wir sowas machen, sondern im Gegenteil durchaus auch Gegenwind bekommen von vor allem Verwaltung, gar nicht so sehr Politik. Aber der Gegenwind war so zusammengefasst in Überschrift, Dürr, du hast es nicht kapiert, die sollen alle mal wieder zurück, weil die Antwort ist doch eigentlich Entwicklungshilfe, Hilfe zur Selbsthilfe vor Ort. So, und entlang dieser Wegstrecke, wie ich dann irgendwie dann da mit der Hilfsorganisation Habitat for Humanity immer weiter zusammenkam und deren deutschen Ableger Hoffnungsbauer, hatte ich gesagt, ich habe da so ein Thema, weil die sagen mir immer Entwicklungshilfe, Hilfe zur Selbsthilfe vor Ort, lass uns mal ein Dorf in Afrika bauen. Mhm. Ja? Ihr macht ja Behausungen, also menschenwürdige Unterkünfte sichern. Und ich würde da gerne mal so ein Dorf in Afrika bauen. Jetzt machen wir halt Entwicklungshilfe. Wie geht denn das? So, und so sind wir da zusammengekommen. Und aus dem Dorf in Afrika, also Wolfram-Müller-Dorf in Afrika war damals der Arbeitstitel. Das ist nicht so umgesetzt worden, sondern das ist eine Regionalentwicklung geworden. Haben wir eben mit dem Geld, was wir da aus dem Engagement des Fußballs freibekommen haben, dann transferiert rüber in ein mehrjähriges Programm, was zunächst mal auf 3 Jahre festgelegt war, aber immer noch läuft. Auch nach den 3 Jahren, wir haben es jetzt gerade wieder verlängert. Mhm. Und haben aufgesetzt mit Habitat for Humanity, beziehungsweise den Hoffnungsbauern hier in Deutschland, eine Strukturentwicklung in der Gegend in Kenia, wo es darum ging, Brunnenbau, wo es aber auch eben darum ging, Häuser zu bauen, wo es auch darum ging, Menschen Wissen zu vermitteln. Also das fing an von einfachem Wissen, wie geht man eigentlich mit Geld um? Also gibt es mittlerweile 150 bis 200 Spargruppen, die in ganz verschiedenste Arten Gelder anlegen. Also toll, das zu sehen. Und bis hin zu einer Schule, die da entstanden sind. Mhm. Größenordnung etwas über 200.000 Euro im Projekt Volumen 1. Und wenn man sich vor Augen führt, wie viele Milliarden und Abermilliarden wir seit Ende der 60er in Entwicklungshilfe stecken und wie wirksam die ist, also da, man kann da schon noch viel machen. Ne? Und so kam ich eben auch, weil ein Strang ist eben, dass man nicht nur Geld gibt, sondern dass mitarbeitet. Ich bin so beispielsweise heute European Council in der Hilfsorganisation und gehe alle zwei Jahre eben auch mit und setze dann diesen Begriff Sweat Money um. Jetzt darf ich auflösen, wie das funktioniert. Man kann da also sich bei Habitat anmelden und dann auf solche Reisen mitgehen und dann baut man vor Ort eben an diesen Häusern mit. Und das ist in den Ländern ganz unterschiedlich. Ich durfte in Rumänien schon mit dabei sein. Da hatten die Häuser, das war eine klassische Doppelhaushälfte mit Elektrizität und Zu- und Abwasser. Bis hin zu jetzt beispielsweise in Kenia, da ging es wirklich darum, Menschen aus Holzverschlägen und auf dem Boden schlafend in Behausung zu bringen, wo mal zumindest mal ein Bettungfundament und eine geschlossene Hülle des Bauwerks das Ziel sind. Aber nichts mit Elektrizität zu Abwasser oder so. Mhm. Und da bist du halt eine Woche dabei und schaffst da mit und kriegst dann auch Krämpfe und Schwielen und entwickelst aber als Team einen unglaublich herzlichen Ehrgeiz, weil das berührt sich natürlich ganz anders, als wenn du aus der Ferne Geld gibst, da vor Ort auch zu helfen. Und wir haben das immer wieder hingekriegt, da die Hilfsorganisation, die ein Wochenwerk für uns geplant hatte, schon nach schneller als die Hälfte der Zeit abgearbeitet zu haben. Das ist dann auch der Anspruch, der da aber auch entsteht, über den Kollegen helfen. Ja, das ist die schöne Seite, wenn man das da so mitmachen darf. Die nicht so schöne Seite ist, dass man natürlich da auch Menschen unterstützt, denen es für uns nicht vorstellbar geht. Afrikane Familie mit 6 Kindern, das 7. war im Anweg, der Mann hat sie verlassen und schönerweise hat die Dorfgemeinschaft sich dafür entschieden, sie da zu unterstützen, weil das entscheidet vor Ort die Dorfgemeinschaft. Ist ganz wichtig, dass da nicht wir da irgendwie als so, wir haben die Welt verstanden, einfliegen, sondern dass das sehr wertschätzend vor Ort und vor allem in den Händen vor Ort, in den Entscheidungen der Dorfgemeinschaft liegt, was jetzt gemacht wird, was aber auch nicht gemacht wird. Und beispielsweise bis hin zu auch, werden jetzt als nächstes dran geht und da in so eine Wohnbehausung darf. Ja. Afrika, Rumänien, anderes Schicksal, kann ich jetzt hier gar nicht lange ausführen, aber also eine alleinerziehende Frau, da hat Vergewaltigung, da haben Morde, da haben alles mit Drogen eine Rolle gespielt. Also da kriegst du schon unfassbare Schicksale mit und dann ist schön, wenn man jetzt da in der Einzelsituation, ne, muss ja auch immer so versuchen, da die Begeisterung auch in einem Rahmen zu lassen, weil wir retten damit ja noch lange nicht die Welt, wenn wir solche Einzelschicksale lösen. Aber wir tun zumindest mal einen Beitrag.
Ich würde sagen, es ist ein Anfang. Und wenn jeder das tun würde, dann wären sehr viel geholfen. Ja.
So, und ich glaube, jetzt lange Herleitung. Ich glaube, dann ist es ziemlich einfach, wenn man da helfen kann, warum denn eigentlich der Grund ist, warum man da helfen auch will. Ne? Nicht nur, weil es natürlich, wenn man aus dem Kerngeschäft ja als Bauunternehmen vom Bau her kommt, dass es natürlich auch eine hohe Überlagerung gibt, sondern dass das natürlich auch berührend ist.
Wahnsinn, ja. Bevor ich meine Abschlussfrage stelle, möchte ich Ihnen ganz herzlich für den herzerfrischenden Einblick in Ihr Familienunternehmen danken, für die tolle Offenheit. Also eins steht fest, ich möchte gerne mal am Joe Fix mit Ihrer Mutter teilnehmen.
Machen wir direkt im nächsten Podcast.
Und was ich für mich mitgenommen habe, es gibt Hoffnung in diesem Land. Ja. Ein wachsendes Unternehmen in der Baubranche, das junge Fachkräfte sucht. Machen Sie weiter so. Klasse, finde ich super.
Dankeschön. Natürlich gibt es Hoffnung in diesem Land. Wirklich, also wir kommen jetzt ja gerade von zwei Schicksalen, aber wir kommen auch von zwei Ländern, denen es in unterschiedlichen Graden sicher geht. Und auch Kenia ist wirklich nicht das ärmste Land in Afrika. Mhm. Ja. Also so die untersten Länder sind mit einem Jahreseinkommen von $200. Wir reden Kenia von 2000. Das ist immer noch erschreckend wenig, aber wir sind noch lange nicht bei den Ärmsten der Armen und wir sind in Deutschland noch lange nicht am Ende aller Hoffnungen. Ne? Aber wir müssen aufpassen. Ich hab da jetzt diese Woche auch genau deswegen, ich möchte überhaupt kein Pressebashing machen. Ich finde das toll, was die Menschen da in der Arbeit rund um Kommunikation in der Presse machen und vor allem natürlich auch unter extremst herausfordernden Gesichtspunkten, weil da ist ja auch nicht mehr Geld zur Verfügung, sondern eher immer weniger Geld. Also das ist auch keine schöne Phase, die Menschen da haben. Ich habe da große Empathie. Aber auf der anderen Seite, vorher schon mal gesagt, aber nicht aufgelöst, Politik ist nicht die einzige Säule von Gesellschaft. Wir als Wirtschaft sind es auch. Ja. Wir können unseren Beitrag dazu beibringen, dass es hier in Deutschland in die richtige Richtung geht. Aber eben, wie in der Öffentlichkeit kommuniziert wird, spielt eben auch eine große Rolle. Ne? Und da trägt nämlich diese Säule eben auch ihre Verantwortung, bitte Dinge nicht zu verstecken und Dinge nicht in irgendeiner Form zu beschönigen, sondern möglichst nah an Objektivität. Ich habe mal gelernt von einer Neurowissenschaftlerin, der Frau Kirner heißt sie, glaube ich, dass es die tatsächliche Objektivität nicht gibt. Es ist immer menschengemachte Subjektivität. Aber darum geht es jetzt gerade gar nicht, sondern es geht darum, dass wir natürlich Wertbeiträge bringen zu können und es überhaupt nicht geholfen ist, uns hier in Deutschland auf dem Niveau, auf dem wir sind, mit den Chancen, die wir haben, uns da unter der Mentalität des Glases schon ganz leer zu verstecken. Ja. Sondern ganz im Gegenteil, wir haben so tolles Wissen, so tolle Menschen, so tolle Möglichkeiten in Deutschland, das dürfen wir uns jeden Tag verinnerlichen und dann erfüllt das auch mit Hoffnung, hatten Sie gesagt.
Genau.
Ne? Also,
genau.
Ja, logisch.
Ja, da, Stichwort Hoffnung, komme ich zu unserer letzten Frage. Wir haben ja auch viele junge Führungskräfte, die uns hoffentlich zuhören und die natürlich auch am Punkt in ihrer Karriere stehen, irgendwann mal eine Entscheidung zu treffen. Was wäre Ihr Rat an unsere jungen Führungskräfte, den Sie gerne mitgeben möchten?
Ja, Verweis auf vorher Gesagtes, weil die halbe Miete ist halt wirklich, fühlst du dich wohl? Und Wohlfühlen hat was mit Werten zu tun. Und wenn es da eine Deckungsgleichheit gibt und bitte prüf das auch intensiv, dann hast du schon mal die halbe Miete. Ja, in den Markt für Bauwerke reinzukommen, ich weiß nicht, ob ich das nochmal erzählen darf, aber jetzt habe ich eh schon angefangen, dann tue ich es auch. Wir haben jetzt diese Woche wieder festgestellt, was für ein Faszinosum es ist, mitgestalten zu dürfen in Bauwerken, aber auch miterleben, die bleiben ja da. Ja. Mhm. Und einer unserer Beiräte, der hat ganz begeistert erzählt, wie er so an Wolfe-Müller-Baustellen vorbeifährt und wenn er dann so seine Enkel im Auto hat, dann denen erzählt, hat es ein E-Baut. Mhm. Also er hat noch nie gebaut bei uns. Mhm. Er war Vorstand bei IBM und auch mal Präsident beim VfB. Also mit Bauen auf der handanlegenden Seite hat er allenfalls zu Hause zu tun gehabt, lieber Erwin, aber... Aber das war wirklich, also das war ein wunderschönes Fallbeispiel, wie der dann stolz erzählt hat, wie er seinen Enkeln erzählt. Ja, und dann gucke mal hier da drüben, fahren wir am Rathaus vorbei und das haben wir damals gemeinsam gebaut. Und das ist ein tolles Erleben, das begeistert. Und wenn man das erleben will, dann darf man in den Bausektor kommen. Wenn man es mit uns erleben will, dann darf man zu uns kommen. Hab ja vor den Werbeblock schon gemacht. Aber Wertekonkurrenz, das würde ich wirklich als Empfehlung aussprechen wollen. Was ich als Empfehlung auch aussprechen wollen würde, das ist so ein bisschen deckungsgleich mit dem, was ich eingangs gesagt hatte. Du kannst die beste Ausbildung haben, aber du hast trotzdem von der Praxis, das musst du erst erleben. Ja. Und insofern eine gewisse Beständigkeit im Unternehmen zu bleiben, ist kein Makel. Ja, also weiß nicht, wo und wer regelmäßig sagt, man muss unbedingt ganz schnell immer wieder in andere Aufgaben, in anderen Firmen. Das ist nicht passend zu einem Familienunternehmen. Wir wollen es langfristig gemeinsam entwickeln und wenn das die Interessenslage der in Unternehmen kommenden Menschen ist, dann sind sie da meines Dafürhaltens auch gut beraten, weil ich bin nicht nach einem Jahr angekommen in einer komplexen Aufgabe. Ja, ich darf mir die Zeit nehmen. Wir haben eine eigene Personalentwicklungsgesellschaft mit über 40 Menschen, das ist viel. Und das tun wir genau deswegen, weil wir sagen, komm zu uns. Und wenn du bei uns bist, dann begleiten wir dir auch, dass du dich in der Firma hier langfristig wohlfühlen darfst. Und das meint, vorher schon öfters gesagt, viel menschlich, aber eben natürlich gibt es auch die Fachlichkeit, die da sich weiterentwickeln darf. Logisch. Ja.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, für diesen Einblick. Sehr sympathisch, menschlich und auch sehr reflektiert. Und man spürt bei Ihnen einfach, dass Sie die Werte wirklich leben. Und ich finde es auch schön, dass wir so einen optimistischen Blick in die Zukunft bekommen haben. Also vielen Dank, dass wir da sein durften. Und ich freue mich sehr auf den Podcast, den Joe Fix im Podcast, den wir dann bald hier haben werden. Und ich freue mich sehr auf den nächsten Besuch dann. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke schön. Schön, dass Sie da waren. Und ich hoffe, dass jetzt auch gleich beim Rausgehen alle auch auf Wiedersehen kommen Sie bald wieder, sagen werden.
Großartig. Vielen Dank, Jörg. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle weiteren Infos, die stehen ja bei uns unten in den Shownotes. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.